Hallo, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Toll, dass ihr euch aufgemacht habt an diesem 9. Januar. Ist es so recht früh im Jahr. Manche hatten Urlaub, manche kommen aus den Ferien, was auch immer. Toll, dass ihr da seid. Deborah, vielen Dank für dieses tolle Zeugnis. Deborah, wo ist sie denn? Gerade warst du doch noch da. Deborah, ich fand das super und ich glaube, ganz viele von euch machen so einen ähnlichen Prozess durch. Darf ich mal eine kurze TED-Umfrage stellen am Anfang? Wer von euch weiß denn schon, hat eine Peilung, hat eine Ahnung davon, was er in den nächsten 10 Jahren machen wird, was er denn so beruflich vorhat? Wer weiß das denn schon jetzt? Darf ich mal hier sehen, Flosse hoch, wer weiß das? Ja, schön, das sind 10%. Das heißt aber, dass 90% genau wie du so ein bisschen am Bröseln sind. Wo soll es denn lang gehen? Was will ich denn machen mit meinem Leben? Was will ich machen mit der Zeit, die Gott mir geschenkt hat? Was mache ich denn? Was mache ich mit der Zeit, die vor mir liegt? Das ist die ganz große Herausforderung dieser Generation zwischen 15 und 25. Da muss man irgendwie eine Spur finden für sein Leben und das ist unglaublich anstrengend. Das ist die große Herausforderung. Da geht man zu Arbeitsämtern, macht Berufsfindungstests, macht Gabentests, macht Persönlichkeitstests. Man testet endlos und weiß am Ende immer noch nicht, was jetzt eigentlich Sache ist. Und bei Christen verkompliziert sich die Frage noch dahingehend, dass die nachsagen, was will denn Gott von mir? Was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Ich weiß ja nicht mal, was mein Wille für mein Leben ist, geschweige denn, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Das macht das Leben sehr anstrengend. Und manchmal hofft man ja dann, dass man irgendein klares Zeichen bekommt, dass man irgendeinen klaren Hinweis, eine klare Anweisung bekommt, so eine Stimme aus dem Off. Eine Stimme Gottes, das kennt man aus den alten Hollywood-Filmen, die 10 Gebote oder so, wo eine Stimme aus dem Off kommt, Mose, ich befehle dir, geh nach Ägypten und befreie mein Volk. Und so hofft man, dass eine Stimme kommt, Hans, ich sage dir, werde Elektrotechniker oder irgendwie was. Und dann kommt in aller Regel so eine Stimme nicht. Es kommt kein Zettel vom Himmel, es kommt... Oder man hofft irgendwann morgens, wenn das Auto noch mit Raureif bedeckt ist, dass eine unsichtbare Hand den Berufswunsch so auf die Raureif bedeckte Windschutzscheibe schreibt. Liebe Marion, mach das in deinem Leben. Und in aller Regel war es entweder der blöde kleine Bruder, der einen dann behumst hat, oder es passiert einfach nicht im Leben. In aller Regel funktioniert das ja völlig anders. Und das hat ja auch seinen guten Sinn. Gott nimmt uns ja nicht aus der Verantwortung heraus. So dieser Wunsch nach einem Zettel vom Himmel, einer Stimme aus dem Off, einer unsichtbaren Hand auf der Windschutzscheibe, das sind ja auch oft Wünsche, Gott nimmt mir die Verantwortung ab. Ich habe keinen Bock, selber Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Übernimm du es. Und das macht Gott in der Regel nicht. Gott lässt uns nicht aus dem Schneider. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass diese Frage, Herr, welchen Beruf soll ich wählen oder was soll ich mit den nächsten Jahrzehnten meines Lebens anfangen, eine Frage ist, die so in dieser Weise in der Bibel eigentlich gar nicht vorkommt. Wir schenken allen jungen Menschen, die gerade so in der Berufsfindungsphase sind, ja oft diesen Bibelvers aus Psalm 32, Herr, weise mir deinen Weg oder ich will dir den Weg weisen, den du gehen sollst oder was auch immer. Nur bei diesen Bibelversen geht es fast nie um Berufsfindung. Es war in der Bibel ein geringeres Problem. In der Regel ergriff man damals den Beruf, den der Papa hatte. Und für die Frauen war es einfacher, man machte das, was Mama machte. Das ist bis heute in fast 70% der Welt immer noch so. Da ist Berufsfindung kein großes Thema, war bis vor 100 Jahren übrigens bei uns auch nicht so, dass man zum Arbeitsamt musste, um sich über seinen Job klar zu werden. Das war im Grunde einem buchstäblich in die Wiege gelegt. Nein, in der Bibel geht es meistens darum, welche Lebensrichtung will ich eigentlich einschlagen? Nach welchem Lebenskonzept will ich denn leben? Nach welchen Werten? Nach welchen Regeln will ich leben? Will ich mein Leben im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und seinem Gebot leben oder will ich das nicht tun? Das ist die Frage, die hinter den Lebenswegen steht. Nach welchen Geboten, Gesetzen, Regeln will ich eigentlich mein Leben leben? Die Führungsfragen, die wir heute stellen, die gibt es in der Bibel relativ wenig. Aber wie war denn das dann bei den Jüngern? Wie war das eigentlich bei den ersten Jüngern? Wie haben die ihre Sendung gefunden? Wie sind die denn eigentlich auf Sendung gegangen? Wie hat das bei denen funktioniert, dass die irgendwann sich auf den Weg gemacht haben, um dieses Evangelium von Jesus Christus in alle Welt zu tragen? Wie haben die denn die Peilung für ein Leben gefunden? Und jetzt fallen uns natürlich viele Berufungsgeschichten ein im Neuen Testament, wie der Petrus berufen wurde, der Matthäus, Jakobus und Johannes. Ja, diese Berufungsgeschichten sind wichtig, aber uns passiert das in der Regel nicht so. Das war damals so. In unserem Leben läuft es in der Regel anders. Für uns ist eine andere Geschichte von höchster Bedeutung und über die möchte ich heute Morgen mit euch reden. Ich möchte aus Johannes 20 die Begegnung mit dem Auferstandenen lesen. Es ist der Abend des ersten Ostertages. Ein Tag voller chaotischer Meldungen, voller unbestätigter Gerüchte und am Abend sitzt dieser verzagte, verwirrte Haufen von 11 übrig gebliebenen Jüngern, oder 10 waren es da nur, der Thomas hat es erst eine Woche später kapiert, sitzen 10 Jünger in dieser Hütte und wissen nicht aus noch ein. Und dann heißt es im Johannesevangelium am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, Sonntag, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Am Anfang der Sendung dieser Jünger steht eine Begegnung. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Man muss sich das mal vorstellen, man muss sich da mal hineindenken in diesen ersten Ostertag. Diese Männer waren fertig, die waren am Ende. 2 Tage vorher am Freitag waren alle ihre Hoffnungen zerplatzt. Alle ihre Träume waren ans Ende gekommen. Es war der Nullpunkt ihres Lebens, den sie erlebt hatten. Und diese Trauertruppe, die sich hier versammelt hat, kam nicht im Entferntesten auf die Idee, in alle Welt hinzugehen, um das Evangelium zu sagen. Nein, am Anfang stand keine Idee, keine zündende Idee. Am Anfang war kein Entschluss, keine Ruckrede. Am Anfang war kein Besuch beim Arbeitsamt dran bei diesen Jungs. Keine Berufsberatung, kein Bewerbungsverfahren. Am Anfang gab es auch keinen Gabentest, keinen Persönlichkeitstest, sondern am Anfang, ganz am Anfang steht eine Begegnung. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem lebendigen Jesus Christus. Und es war diese Begegnung, die sie genötigt hat, die ihnen überhaupt keine andere Wahl ließ, als Boten zu werden. Und das ist das, was ich heute Morgen als allererstes festhalten will. Wir können uns gar nicht dafür entscheiden, Gesandte zu werden. Wir können uns nicht entscheiden, Boten zu werden. Man wird zum Boten, man wird zum Gesandten Jesu Christi immer genötigt. Genötigt durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Entweder wir werden genötigt oder wir haben was falsch verstanden. Das Erste, wir sind genötigt vom Auferstandenen. Mitten in diese Enttäuschung tritt der Auferstandene. Er kommt durch die verriegelten Türen und sagt Friede mit euch. Und mit diesem Auferstandenen Jesus Christus tritt eine neue Weltwirklichkeit diesen Jüngern vor Augen. Da ist die Welt mit einem Schlag eine andere geworden. Da verändert sich nicht nur die Situation, nicht nur die Gefühlslage, nicht nur das emotionale Feeling. Nein, die Weltsituation ist eine andere geworden. Versteht ihr, wir verkürzen manchmal die Auferstehung Jesu Christi zu einem Impuls der Privaterbauung. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist gut und wichtig. Aber was die Jünger damals erlebt haben, war viel mehr. Das war nicht nur eine religiöse Erfahrung, wie man sie weltweit in allen Religionen machen kann, sondern das war die Offenbarung einer neuen Wirklichkeit, der Beginn einer neuen Weltzeit. Der Tod hat keine Macht mehr. Es gibt Ewigkeit, es gibt Leben, neues Leben, ewiges Leben. Es gibt Rettung. An diesem Abend hat der Auferstandene diesen Männern eine Einsicht aufgenötigt, die alles umgestürzt hat. Gott ist persönlich da, er ist fassbar, er ist sichtbar, er ist ansprechbar. Der Auferstandene hat ihnen die Einsicht aufgezwungen, dass er, dass Jesus die Schlüsselfigur der Weltgeschichte ist und dass jeder falsch lebt, der an ihm vorbeilebt. Und dass das Leben aller Menschen, der Toten und der Lebenden, sich an ihm entscheidet. Das war in einem Moment deutlich, als dieser Auferstandene durch die verriegelten Türen tritt und sagt, Friede sei mit euch, da ist alles anders geworden. Wir sollten dieses Wort auch nicht vorschnell so in unser Leben verindividualisieren. So nach dem Motto, Mensch, also wenn man richtig motiviert ist durch so ein Erlebnis, dann kann man ja überhaupt nicht mehr die Klappe halten. Nein, das ist nicht falsch. Aber da geht es um was ganz anderes, um etwas viel Größeres. Diesen Männern ist ein Toter begegnet. Die haben den gekreuzigten und gestorbenen Jesus von Nazareth getroffen. Denen wurde das Ende der Macht des Todes aufgezwungen. Andemonstriert. Die haben den getroffen, der wirklich buchstäblich alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Das ist mehr als die Entdeckung Amerikas, mehr als die erste Mondlandung, mehr als die erste Kernspaltung, mehr als was weiß ich. Das war die Entdeckung der Weltgeschichte. Und da ging es nicht mehr um die Entscheidung, ob ich das jetzt weiter sagen möchte oder nicht, ob ich motiviert genug bin. Man fühlt ja manchmal so seinen Puls, bin ich motiviert genug, bin ich mutig genug. Das war überhaupt nicht die Frage. Das waren keine Helden damals, sondern es waren Leute, verzagte, angstbesetzte Menschen, die jetzt auf einmal gar nicht mehr anders konnten. Ich habe überlegt, wie kann ich euch das deutlich machen, was da passiert ist. Wir hatten im vergangenen Jahr diese Geschichte erlebt mit diesen chilenischen Bergleuten, die da verschüttet worden sind in der Atacama-Wüste. Ein riesiges Drama. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es dauerte am Anfang eine ganze Weile, bis man überhaupt gecheckt hat, dass da noch 33 Mann am Leben sind in dieser Mine. Man hat 2 Wochen gebraucht, bis man das überhaupt mitbekommen hat, dass die noch leben. Und jetzt versucht euch mal diese 2 Wochen im Leben dieser Bergleute vorzustellen. Man sitzt 800 Meter tief im Loch und man hat nicht den Hauch der Chance, das selber wieder rauszukommen. Das ist der Inbegriff der Verlorenheit. Der Inbegriff der Verlorenheit, 800 Meter tief lebendig begraben zu sein unter der Erde und nicht zu wissen, ob dort oben irgendeiner merkt, dass wir hier unten sitzen. Nicht zu wissen, ob es da oben irgendeinen gibt, der sich noch für uns interessiert. Ob es da oben noch einen gibt, der sich um uns kümmert. Das ist die Grundsituation der Menschheit. Wir sind genauso verloren wie diese 33 Bergleute in diesen 2 Wochen. Genauso verloren, wir haben nicht den Hauch einer Chance, uns aus dieser Verlorenheit zu befreien. Und wenn man ihnen jetzt sagt, Mensch, fang doch mal an zu graben, vielleicht kommt er ja irgendwie mal 50 Meter weit, das wäre ja grotesk, das wäre ja bitter. Nein, und was muss das für diese Leute gewesen sein? Irgendeiner muss es ja als Erster kapiert haben, dass da nach ihnen gesucht wird. Irgendeiner muss es ja als Erster geschnallt haben, dass es da oben Menschen gibt, die noch nach ihnen suchen, die wollen, dass sie leben, die wollen, dass sie befreit werden. Und jetzt stellt euch diesen Moment vor, wo der Allererste kapiert, da gibt's Leute, die suchen nach uns, die forschen nach uns, die fragen nach uns. Das ist wie die Entdeckung, dass es einen Gott gibt, der nach uns fragt, dem es nicht egal ist, wenn Menschen verloren gehen, sondern der zu graben anfängt, der zu bohren anfängt, der möchte, dass wir leben. Was macht er in diesem Moment? Der überlegt sich doch nicht, Mensch, kann ich diese Wahrheit den anderen zumuten, dass nach uns gesucht wird? Ist das vielleicht möglicherweise intolerant, wenn ich denen jetzt meinen persönlichen Eindruck, dass da gebohrt wird, zumute? Nein, der wird gebrüllt haben. Der wird geschrien haben. Leute, die suchen nach uns. Leute, die haben uns entdeckt. Leute, die haben gemerkt, wir leben noch. Da schreit man durch diese Miene. Da überlegt man nicht lange. Und genau so muss es diesen ersten Jüngern ergangen sein, als sie begriffen haben, in Jesus Christus ist Gott persönlich da. In Jesus Christus hat sich Gott, ich sag's mal im Bild dieser chilenischen Bergleute, hat sich Gott durchgebohrt zu uns. Hat Gott ein Loch zu uns runtergebohrt in unsere Verlorenheit, damit wir nicht ewig verloren gehen, sondern dass es Leben gibt. Und dieses Leben steht jetzt leibhaftig vor uns. Dieses Leben ist da und so wie er lebt, werden wir leben in aller Ewigkeit. Das ist die Entdeckung, das ist die Wahrheit, die der auferstandene Jesus Christus diesen 10 Männern aufgenötigt hat, aufgezwungen hat. Und deshalb wurden sie genötigt, wurden sie gezwungen, vom Auferstandenen etwas zu entdecken, was sie seither nicht gesehen haben. Und diese Entdeckung, die hat sie jetzt rausgetrieben. Wochen später standen die in Jerusalem vor dem Hohen Rat. Es war das höchste Gremium des damaligen Judentums. So was wie der Bundestag und die Bundesregierung in einem. Und dieser Hohe Rat war nicht erquickt von ihrer Botschaft. Die waren not amused über dieses Evangelium vom auferstandenen Jesus Christus. Und der Hohe Rat hat sie erstmal verprügeln lassen. Hat sie erstmal richtig vertrimmen lassen und dann gesagt, hört mal her, wir hören erst dann mit dem Vertrimmen auf, wenn ihr die Klappe haltet. Und dann sagt es Petrus, liebe Leute, es können wir gerne machen, aber wir können überhaupt nicht anders. Nicht, weil wir so mutig und heldenhaft sind, nicht, weil wir von vornherein zu Märtyrern geboren worden sind und weil wir eine besondere Genstruktur haben und absolute Zeugen sind, komme was wolle, ne? Ich kann überhaupt nicht anders. Ich habe einen Toten gesehen. Ich habe die Schlüsselfigur der Welt gesehen, dass er auferstanden ist. Ich habe gemerkt, der Tod ist entmachtet worden. Ich kann überhaupt nicht mehr schweigen. Ich kann das überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da geht es nicht um Heldentum, sondern da geht es um einen Druck, der raus muss, der anderen weitergesagt werden muss. Die Welt ist eine andere geworden an Ostern, fundamental anders geworden. Nun gibt es einen Unterschied, klar. Die Jünger damals, die haben Jesus als den Lebendigen leibhaft gesehen bei seiner Auferstehung. Das haben wir nicht getan. Das können wir nicht von uns sagen. Ihr genauso wie ich, wir wurden überwältigt von dem Zeugnis, dass Jesus da auferstanden ist, weil es seit 2000 Jahren von einem Ohr zum anderen weitergesagt worden ist, du, Jesus lebt, deshalb sind wir heute Morgen da. Aber es war auch bei uns die Nachricht von der Auferstehung Jesu Christi, die uns zu Zeugen hat werden lassen. Mir ist das unter einem ganz besonderen Aspekt heute Morgen wichtig. Man redet in unserer Gesellschaft von engagierten Christen, von Christen, die eine tiefe Gewissheit über die Auferstehung Jesu Christi haben, manchmal sehr leichtfertig und gedankenlos von Fundamentalisten. Man meint damit Menschen, die sich einem nicht mehr nachvollziehbaren Gedankengebäude gewidmet haben, die sich eingeschlossen hätten in ein Gedankengebäude, das man nicht mehr hinterfragen kann, das völlig irrational und verrückt ist und mit dem man überhaupt nicht mehr vernünftig reden kann. Ich will es ganz persönlich formulieren. Ich will hier niemanden in Sippenhaft nehmen heute Morgen, aber ich glaube an eine Wahrheit in Person. an eine Wahrheit in Person, die die Grenzen von Raum und Zeit gesprengt hat, die die Grenzen des Todes gesprengt hat. Ich bin zum Christen und zum Boten Jesu Christi geworden, weil Jesus in Raum und Zeit auferstanden ist. Weil diese Botschaft eine historisch glaubwürdige und zuverlässige Botschaft ist, weil es Augenzeugen gab und weil sich der Auferstandene selbst mit seinem Wort in mein Leben hineingedrängt hat. Deshalb stehe ich heute Morgen hier. Ich kann begründen, warum ich glaube. Man kann mit mir über diese Gründe reden. Man kann mit mir über diese Gründe diskutieren. Ich kann und werde nichts beweisen können. Den Anspruch habe ich nicht, aber ich kann bezeugen, was ich glaube, was ich erlebt habe mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus Christus. Und dann erwarte ich, dass man die Bereitschaft mitbringt, sich diesen Texten zu stellen, zum Beispiel diesem Text, den ich euch heute Morgen vorgelesen habe. Es ist in der Theologie Mode geworden, die Auferstehungsberichte des Neuen Testaments als Glaubenszeugnisse zu betrachten. So nach dem Motto, da gab es eben Menschen, die haben das subjektiv so wahrgenommen. Dann redet man von Erscheinungen, ja, die haben das halt subjektiv so wahrgenommen. Denen ist halt eine Erscheinung widerfahren. Gibt es bei religiösen Menschen in der ganzen Welt, muss man ja aber nicht verallgemeinern. Die Texte des Neuen Testaments, das will ich schon sagen heute Morgen, die haben einen ganz anderen Selbstanspruch. Die Texte des Neuen Testaments, bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, bei Paulus und all den anderen, die haben den Anspruch, Augenzeugenberichte zu sein. Alle Betroffenen gehen hier von realen, von objektiven Vorgängen aus, nicht nur von subjektiven Erscheinungen, von der psychischen Fata Morgana, sondern da wurden Erinnerungen festgehalten, die bezeugt worden sind von Augenzeugen. Es gab im frühen Christentum keine Missionspredigt und kein Bekenntnis des Glaubens ohne den Hinweis, dass es Augenzeugen gab, die das erlebt haben, die das gesehen haben, die das zusammen wahrgenommen haben, die ihn erlebt haben, wie er in die verschlossenen Türen tritt und Friede mit euch sagt. Die Jesus erlebt haben, wie er ihnen vielfältig erschienen ist, in den 40 Tagen nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt. Immer und immer wieder ist er gekommen und hat mit uns gesprochen. Diese Augenzeugenberichte stehen hinter diesen Texten. Realer geht's gar nicht mehr. Ich bin nicht Bote. Ich rede heute Morgen hier nicht, weil ich ein religiöser Mensch bin, weil mich die Sache mit Jesus irgendwie religiös berührt hätte. Nein, ich bin Bote, weil es die logische und zwingende Folge meiner Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus ist. Mein Glaube hat an Ostern seinen Ausgangspunkt und ich weigere mich, diese Begegnung mit dem Auferstandenen bloß auf eine Idee zu reduzieren. Nein, es ist die zwingende Folge meiner Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn es eine Idee wäre, wäre ich nur ein Ideologe. Wer Ideen hat und die verkündigt, der ist ein Ideologe. Mit dem Evangelium ist das anders. Wir verbreiten nicht Ideen, sondern wir sind Zeugen einer neuen Weltsituation. Wir sind Zeugen, dass Gott diese Welt nicht egal ist. Oder um es im Bild der chilenischen Bergleute zu sagen, wir sind Zeugen dessen, dass sich Gott zu uns durchgebohrt hat, dass Gott einen Schacht zu uns gegraben hat und dass er uns durch diesen Schacht retten will. Und es ist schon verrückt, dass sich heute Leute beklagen, dass nicht jeder seinen eigenen Schacht bekommt. Die chilenischen Bergleute haben das nicht getan. Die haben sich alle durch den einen gleichen Schacht retten lassen. Heute hat jeder den Anspruch, dass er seinen eigenen Schacht haben möchte und dass er den am besten selber gegraben bekommt. Bitteschön, wer es mag. Man kann es auch mit Paulus beschreiben. Paulus sagt, Gott war in Christus. Gott war in diesem auferstandenen Jesus Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Gott hat Frieden geschlossen, hat den Krieg beendet, hat die Feindschaft beendet mit dieser Welt. Und das muss jeder hören. Das ist es, was Paulus zum Gesandten hat werden lassen, zum Apostel hat werden lassen, dass das jetzt jeder mitbekommen soll. Hört mal her, Leute, Gott ist keinem von uns mehr Feind. Gott hat Frieden geschlossen mit jedem Menschen und jeder Mensch ist jetzt ein Kandidat für ein wunderbar neues Leben, ein wunderbar ewiges Leben. Vielleicht ist mancher heute Morgen hier, weil er schon immer hier war bei der Jumiko und weil es eine fette Veranstaltung ist, wo viel los ist, wo man nette Bekannte treffen kann, wo man Leute treffen kann, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ist ja so ein kleines Freizeitnachtreffen für manche und. Das ist gut, freuen wir uns drüber. Aber es geht heute Morgen nicht darum, dass junge Menschen einen schönen Tag erleben, dass sie ihre Religiosität entfalten können. Kann man auch machen, wir sind ja tolerant, nichts dagegen, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber es geht uns um viel, viel mehr. Es geht uns darum, dass ihr über das Hören des Wortes Jesu Christi in eine Begegnung mit dem Auferstandenen kommt und dadurch zu Zeugen werdet, zu Gesandten werdet. Bei einem Familientreffen hat ein uralter Freund meines Vaters nach 20 Jahren mich wiedergesehen. Oder nach 25, 30, also ewig lang. Ich war Teenager, als er mich zum letzten Mal gesehen hat. Und dann fragte er mich, und was ist denn aus dir geworden? Dann sagte ich, ja, ich bin Pfarrer geworden. Und dann fror dem das Gesicht ein. Dann erstarrte der zu einer Mumie. Und nach etwa 5 Sekunden der Fassungslosigkeit rang er sich durch und machte den Mund auf. Ja, so Leute muss es auch geben. Ja, solche Leute muss es auch geben. Aber nicht, weil wir in einer toleranten, offenen Gesellschaft leben, in der es religiöse Animateure geben muss für ältere Menschen, die Sonntagmorgen nichts anderes zu tun wissen, als in die Kirche, in den Gottesdienst oder sonst wohin zu gehen. Wir brauchen keine religiösen Animateure, wir brauchen Zeugen, wir brauchen Gesandte, die diese Welt über diese neue Weltsituation unterrichten. Und weil es das Leben jedes Menschen betrifft, weil es bei dieser Botschaft um alles geht, um wirklich alles. Nun werdet ihr vielleicht sagen, Mensch, Gäckle, ist ja gut, wenn das bei dir so war, aber ich bin so furchtbar schüchtern. Ich habe auch den Herrn Jesus lieb, aber ich bin so unendlich schüchtern. Und es ist irgendwie nicht mein Ding, zum Gesandten, zum Boten zu werden. Ich kann dich trösten, es war auch nicht das Ding der 10 Männer, die da versammelt wären. Das war wirklich nicht ihr Ding. Die waren nicht weniger von Zweifeln, von Ängsten, von Fragen umgetrieben als ihr. Das waren keine frommen Helden, aber es waren Leute, die einen ganz starken Zuspruch bekommen haben. Friede sei mit euch. Und das ist das Zweite. Wir sind getröstet vom Auferstandenen. Wir sind nicht nur überwältigt, genötigt, wir sind auch getröstet vom Auferstandenen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen heißt nicht, dass alle Zweifel, alle Fragen, alle Rätsel unseres Lebens erledigt wären. Wir sind und bleiben Menschen, die bis zu unserem letzten Atemzug mit Angst und Zweifel, mit Furcht und Zagen zu ringen haben. Das hängt nicht mit der Ungewissheit dieser Botschaft zusammen, sondern das hängt mit der Verzagtheit unserer Herzen zusammen. Unser Herz, das macht sich ständig in die Hose vor Angst und Verzagtheit. Und wenn wir den Auferstandenen mal nicht mehr vor Augen haben, dann wird das Herz schwach und verzagt. Nun lässt sich der Auferstandene zwar nicht mehr sehen, aber er lässt sich hören. Und seine Worte haben heute noch die gleiche Qualität. Die haben heute noch die gleiche Kraft wie damals vor 2000 Jahren an diesem allerersten Ostertag. Und so wie damals sagt er heute uns allen mitten in diesen Raum hinein, du, ganz egal, was dich umtreibt, ganz egal, was du mitgebracht hast an Zweifeln, mitgebracht hast an Fragen, mitgebracht hast an Angst und mitgebracht hast an Enttäuschung, Friede sei mit dir. Der Auferstandene begrüßt uns immer mit seinem Friedensgruß, Friede sei mit dir. Und dieser Friedensgruß ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern dieser Friedensgruß ist ein Machtwort. Wenn es der Auferstandene in unser Leben hineinspricht, dann wird Friede. Dann kommt Friede, ganz gleich, wie es in deinem Leben momentan aussehen mag. Ganz gleich, wie groß der Berg deiner Not sein mag, wie groß der Berg deiner Probleme sein mag. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern nicht mit Argumenten, nicht mit langen Erklärungen, nicht mit einem wissenschaftlichen Vortrag, sondern mit dem Zuspruch des Friedens. Und in diesem Zuspruch findet eine Übertragung statt. Ein Transfer von Frieden, ein Transfer von Lebensenergie, ein Transfer von Lebensqualität. Wenn er es dir zuspricht, Friede sei mit dir, dann wird etwas anderes in deinem Leben. Das ist ein Wort weniger für deinen Kopf, es ist ein Wort für dein Herz, ein Wort für deine Verzagtheit, ein Wort für deine Mutlosigkeit. Friede sei mit dir, es ist gut, es ist in Ordnung, wie es ist. Du musst jetzt nichts anderes tun, als dir das zusagen zu lassen. Friede in deinem Leben über all den Konflikten, über all dem Streit, über den Problemen, über der Angst, über der Not, über allen Fragen, Friede. Und dann kann Friede werden. Und dann kannst du dir das überlegen, was ein guter Freund von mir mal von mir erzählt hat. Er sagte, er war 6 Jahre alt. Und er musste immer im Keller Getränke holen gehen. Und er hatte immer als 6-Jähriger furchtbar Angst, in den Keller zu gehen und Getränke zu holen, weil es da eine steile Treppe gab. Eine Stiege. Im Schwäbischen sagt man Stiege, eine steile Treppe. Und das Dumme war, der Lichtschalter für den Keller war erst unten angebracht. Man musste im Dunkeln eine steile Stiege runter. Also eine steile Treppe für alle Nichtschwaben. Ja? Und er sagte, er hatte immer furchtbare Angst, diese Stiege runterzugehen. Und dann hat er eine Strategie entwickelt. Er hat sich überlegt, was ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann, wenn ich diese Stiege runtergehe. Und er sagte sich, als 6-Jähriger, das Schlimmste ist, dass ich ausrutsche, die Treppe runterfall und unten mir das Genick breche, tot bin und dann zu Jesus komme. Und dann sagt er sich, okay, unter diesen Rahmenbedingungen kann ich es wagen. Wenn es das Schlimmste ist, was dir in deinem Leben passieren kann, dass du am Ende in den Armen des auferstandenen Jesus Christus in der Ewigkeit bist, dann kannst du alles wagen. Dann kannst du alles angehen. Dann hast du Frieden in deinem Leben, den Frieden, den er dir zuspricht. Dann bist du ergriffen vom Frieden. Und diese Ergriffenheit verändert deine Werte. Wir fragen heute sehr oft nach Werten. Eine ganze Gesellschaft fragt nach Werten, die ganze Politik fragt nach Werten. Und man meint, man könnte Werte irgendwie Menschen beibringen. Ich glaube nicht, dass wir uns Werte aussuchen, sondern man setzt sich abends am 18. Geburtstag abends hin und überlegt sich so, okay, mit welchen Werten will ich denn jetzt mein Leben garnieren? Nein, so funktioniert das nicht. Wir können uns auch nicht Werte um die Ohren hauen, so nach dem Motto, du, nimm du meine Werte an, dann vertragen wir uns. Nein, von Werten wird man immer ergriffen, so wie diese Jünger damals. Man wird ergriffen von der Begegnung mit dem Auferstandenen und diese Begegnung schafft Werte. Man wird ergriffen von Werten. In dieser Begegnung, da verändert sich alles. Und ich habe deshalb aufgehört, Menschen fromme und moralische Appelle um die Ohren zu hauen. Was ich tue, ich möchte einladen. Einladen zur Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich werde nicht sagen, wie bei den schönen Silvesterversprechen, hör auf zu rauchen und hör auf zu saufen und hör auf, irgendwie ein schlechter Mensch zu sein und werd mal ein besserer Mensch, sondern ich möchte Menschen einladen in diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Wer diesem Herrn begegnet ist, der wird ergriffen von ihm. Und der wird ergriffen von neuen Werten. Ich bin Vater, Vater von Teenagern. Und wer Vater von Teenagern mal war oder noch wird, der wird das eine merken oder der hat schon gemerkt, man kann mit moralischen Appellen, man kann das vergessen. Man kann die in den Rucksack einpacken, man kann die in der Pfeife rauchen. Und vielleicht sitzen 15-jährige Teenager her, da wirst du mit moralischen Appellen nichts ausrichten. Was ich tue, ich bettle Jesus an, tritt in das Leben dieser Menschen. Tritt in das Leben meiner Teenager, tritt in das Leben von allen Teenagern. Und die Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus Christus, die ergreift Menschen. Und diese Ergriffenheit verändert Leben, diese Ergriffenheit verändert Werte. Friede sei mit euch. Das ergreift Menschen. Wir sind genötigt vom Auferstandenen. Wir sind getröstet vom Auferstandenen. Und ganz zum Schluss, wir sind auch gesandt vom Auferstandenen. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wer dem Auferstandenen begegnet, der wird hinausgeschickt. Der wird hinausgeschickt in eine Welt als Gesandter dieses großen Herrn. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, sagen die Blues Brothers. Ja, das stimmt für uns alle. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, wir sind seine Gesandten. Und wenn über dieser Einheit die Frage steht, sind wir schon auf Sendung, kann man nur laut Ja schreien. Der Punkt ist, dass wir oft mehr Energie aufwenden, um unserer Sendung nicht zu folgen, als diese Sendung Wirklichkeit werden zu lassen in unserem Leben. Wir wenden oft mehr Energie auf, um diese Botschaft unter den Scheffel zu stellen, die uns eigentlich nötigt, als dass wir sie weitersagen. Denkt an die chilenischen Bergleute. Was passiert, wenn die merken, dass nach ihnen gesucht wird, dass da zu bohren angefangen wird? Das muss man weitersagen. Und manchmal bringen wir viel Energie auf, um es zu verschweigen, als um es weiterzusagen. Als gesandte Menschen brauchst du nicht kompetent zu sein. Das wirst du automatisch durch den Auferstandenen gemacht. Als gesandte Menschen, da müssen wir nicht meinen, erst eine riesige Ausbildung zu machen. Wenn du in einen hauptamtlichen Dienst gehst, ist das hilfreich. Aber als Gesandter Jesu Christi bist du Gesandter, wenn du ihm begegnet bist. Es gibt nicht die einen, die gesandt sind und die anderen, die nicht gesandt sind, sondern wer diesem auferstandenen Herrn begegnet, der ist gesandt. In seine Schulklasse, in seinen Jugendkreis, an seinen Ausbildungsplatz, in seine Familie hinein, in seine Verwandtschaft hinein, der ist gesandt an seine Bushaltestelle, an die Straßenbahn, in den Zug. Wir sind überall Gesandte. Das hat mit Hauptamtlichkeit oder Ehrenamtlichkeit oder Nebenamtlichkeit überhaupt nichts zu tun. Das sind alles Kategorien, die viel, viel später gekommen sind. Wir sind gesandte Menschen, wenn wir diesem Auferstandenen begegnet sind. Und wir sind immer als getröstete Menschen gesandte Menschen. Und wenn du voll Angst dastehst, weil du dich überfordert fühlst als Bote dieses Auferstandenen, dann mach zuallererst wieder die Ohren auf. Die Ohren auf für dieses gute Wort, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Am Ende, da wirst du in den Armen des Auferstandenen ewiges Leben finden. Was in aller Welt könnte in dieser Welt dich jetzt noch schocken? Gehen wir auf Sendung? Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du als der Auferstandene uns das selber zusagst, Friede sei mit dir. Und danke, dass wir von einer Wirklichkeit reden, die keine Illusion ist. Danke, dass wir bei dir zu Hause sind. Und nun bitten wir dich für uns alle, dass wir von dir den Mut bekommen, dass wir von dir die Fröhlichkeit bekommen, das zu tun, wozu du uns sendest. Und dass du mit uns gehst, dass wir an deiner Hand bleiben und dass du uns die Türen öffnest, vor denen wir heute noch Angst haben. Segne uns. Amen.